Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live, das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute, Weidel lässt die Maske fallen. Die AfD will wieder Russengas kaufen und hat auch einen offenen Kanal nach Russland, sagte Alice Weidel heute im Bundestag. Es ist Mittwoch, der 26. November. Ich bin Thomas Kausch. Und bei mir ist Bild-Politik-Chefautor Peter Thiede, mit dem ich heute Morgen zusammen die Generaldebatte im Bundestag live hier bei Bild kommentiert habe. Peter, und zwei Reden waren eigentlich nur interessant, und zwar die von Alice Weidel und die von Friedrich Merz, über die wir nochmal reden sollten. Erste Rednerin war Alice Weidel.
Ja.
Du kommst gleich zu Wort. Erste Rednerin war Alice Weidel, die einen sogenannten 12-Punkte-Deutschland-Plan vorgestellt hat. Und einer der Punkte daraus war dieser hier.
Und wir müssen Erdgas und Erdöl dort kaufen, wo es am günstigsten ist. Und das ist in Russland. Und das ist in unserem nationalen Interesse.
Gerade war Weidel ja erst so ein bisschen auf Distanz gegangen, hatte kritisiert, dass da zwei AfD-Abgeordnete nach Sotschi gefahren waren, hat auch kritisiert, dass diese mutmaßlichen russischen Drohnenflüge über dem NATO-Gebiet waren. Jetzt weiß man wieder, woran man ist.
Ja, das war ja niemals weg. Frau Weidel hat nur versucht, das irgendwie zu kaschieren. Und die Forderung, Gas und Öl wieder bei Wladimir Putin zu kaufen, ist schon AfD-Folklore. Daran hat man sich gewöhnt. Aber Frau Weidel hat es nochmal betont. Das macht sie natürlich für eine bestimmte Wählerschicht, die das genauso so sieht. Sie vergisst nur, dass Öl und Gas sind momentan so verdammt billig da in Russland zu haben, wegen der Sanktionen. Weil die halbe Welt kauft Putins blutiges Öl und Putins Kriegsgas nicht mehr ein. Deswegen ist das Zeug gerade so verdammt billig. Und wir haben umgestellt, das Zeug kommt auch nicht mehr zu uns, die Röhren sind erstmal kaputt, aber fordern kann sie das ist legitim. Gibt einen Haufen Deutsche, die das auch so sehen, aber es ist wirklich schon Folklore. Interessant.
Da war da noch ja, weil du sagst, Punkt. Es gibt einen Haufen Deutschen, die das auch so sehen. Ist es eigentlich vorstellbar, jetzt stellen wir uns mal vor, der Krieg würde tatsächlich zu Ende gehen jetzt und die Sanktionen würden aufgehoben. Ist es überhaupt jemals vorstellbar, dass zum Beispiel die jetzige Bundesregierung dann sagt, naja, okay, die Energiekosten belasten die deutsche Wirtschaft extrem, dann kaufen wir das auch wieder in Russland?
Also Stand jetzt müsste in Moskau eine ganze Menge passieren, damit man es überhaupt kann. Dann müssten die Röhren wieder repariert werden, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, beide sind ja durch Anschläge beschädigt, schwer beschädigt. Aber es gibt natürlich Bestrebungen, auch der USA, zusammen mit Russen, die Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wieder in Betrieb zu nehmen unter amerikanischer Führung. Das ist ein Modell, das durchdiskutiert wird. Da sind auch Leute unterwegs, und zwar nicht nur in Washington, sondern auch in Moskau. Um dann unter quasi so, das Netz würde dann einem amerikanischen Konsortium gehören und das Gas, das dann da durchfließt, käme dann aus Russland. Die Bestrebungen gibt es, da laufen Planungen.
Das wäre dann kein böses Gas mehr, weil es unter amerikanischer Kontrolle wäre.
Nee, aber da geht es einfach um wirklich nur ums Geschäft. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, auch übrigens um den Friedensplan, den sogenannten, den die Russen für Donald Trump geschrieben haben, der dann da irgendwie mit leichten Änderungen präsentiert hat für die Ukraine.
Auf den können wir gleich nochmal.
Ja, aber weiß ich auch von Leuten aus Moskau, ich war ja für ein Bild in Moskau, bis ich nicht mehr einreisen durfte, dass die Hotels sich langsam wieder mit amerikanischen Geschäftsleuten füllen. Also da wittert offensichtlich eine Seite ein gutes Geschäft und dass Donald Trump nicht frei von guten Kontakten zu den Russen ist, ist ja bekannt.
So, und dann wurde Weidel nochmal vorgeworfen, auch russische Interessen zu vertreten und darauf antwortete sie so.
Wissen Sie, vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass wir die einzige Partei, die einzige Fraktion sind mit offenen Kanälen zu den USA, zu Donald Trump und nach Russland. Wir haben immer genau das gefordert, was Donald Trump heute umsetzt.
Also offene Kanäle nach Russland. Und da stellt sich jetzt die Frage natürlich, wer ist Weidels Mann in Moskau? Und du hast dann gleich mal nachgefragt bei der AfD.
Ja, sie spricht von einem offenen Kanal und auf Nachfrage macht sie auf geschlossene Auster. Nichts, sagt sie. Und dann wird so getan, als müsste man die Kontakte schützen. Sie fährt sich ja selbst in die Parade. Also sie war da sowas von stolz heute im Deutschen Bundestag. Und hat es auf Nachfrage dann gesagt. Aber sie versucht ja gerade, ihre Partei nicht so aussehen zu lassen, als sei man ein Russenproxy, also irgendwie ein verlängerter Arm des Kreml. Sie ist ihrem Co-Parteichef Tino Kupala, der da neben ihr saß, öffentlich in die Parade gefahren, als der quasi gesagt hat, die Drohnen, die da über Polen runterkamen, die müssten gar nicht aus Russland kommen und so weiter und so fort. Und sie ist, hat versucht, Abgeordnete der Bundestagsfraktion von einer Reise jetzt nach Sotschi zu Dmitri Medvedev, zu einer Veranstaltung mit dem abzuhalten. Das ist hier nicht gelungen. Einer ist gefahren, jedenfalls ein Bundestagsabgeordneter und Landespolitiker. Die ist dann auch damit gescheitert, die sanktionieren zu lassen. Und jetzt steht sie im Deutschen Bundestag und sagt ganz offen, wir haben einen offenen Kanal nach Moskau. Und da muss man bei ihr gar nicht mal so weit gucken. Also einer ihrer engsten Vertrauten ist Markus Frohnmeier, 34 Jahre alt. Der Mann ist mir selbst auf der besetzten Krim schon bei Veranstaltungen des Kreml begegnet, die auch dazu genutzt worden sind, unter anderem andere Leute zu schulen, die aus Deutschland da waren. Er war mit Frau und mit Baby da. Markus Frohnmeier gilt als wirklich eng vernetzt und mit guten Kontakten in Moskau. Markus Frohnmeier ist auffälligerweise auch der Mann, den Frau Weidel die Kontakte jetzt zu Trump und zum MAGA-Lager organisieren lässt. Mhm. Sagen wir so, das ist ein Kanal, das könnte einer sein, eine Röhre von Moskau, Berlin, Washington. Und ich sag's immer so, wer weit genug nach Westen läuft, kommt auch im Osten raus. Also auch wenn Frau Weidel so tut, als hätte sie einen reinen Westkurs, auch sie kommt irgendwann, die Erde ist nämlich wieder in Moskau raus.
Also Russengas und Moskau-Kanal bei der AfD zur Ukraine, aber kein Wort von Weidel, dafür umso deutlicher von Friedrich Merz.
Und deshalb wird Deutschland die Ukraine auch im Bundeshaushalt 2026 weiterhin auf einem sehr hohen Niveau unterstützen. Im Lichte der Ereignisse haben wir die Summe noch einmal um weitere 3 Milliarden Euro aufgestockt, auf jetzt insgesamt 11,5 Milliarden Euro. Und für die Infrastruktur stellen wir weitere 170 Milliarden sofort zur Verfügung, um die Auswirkungen des russischen Terrors gegen die Winterversorgung der Ukraine zu lindern.
So, weitere 170 Milliarden, hat er gesagt. Und heute Mittag kam dann eine Mail vom Bundespresseamt. Der Kanzler habe sich natürlich versprochen, nicht 170 Milliarden, sondern 170 Millionen habe er gemeint. So, damit haben wir das also auch klargestellt. Hier ist ja nicht ein ganz unwichtiger Unterschied. Ein Versprecher kann jedem passieren, aber das Bemerkenswerte daran ist ja, dass das offenbar in diesem Moment überhaupt niemand gemerkt hat. Sonst hätte man es noch in der Sitzung klarstellen können. Wir beide haben es auch gar nicht gemerkt.
Also kurz geschluckt, aber bin auch drüber weggegangen.
Also, aber offensichtlich sind das mit einer Million, Milliarden, who cares, es ist irgendwie...
Das zeigt ja, in welchen Zeiten wir gerade leben. Genau. Und das war auch die Generaldebatte zum Bundeshaushalt, also zum Haushalt des Bundeskanzlers. Ende dieser Woche wird ja der Bundeshaushalt beschlossen werden für das nächste Jahr und da stecken einfach 180 Milliarden Euro Schulden drin. Eine gigantische Summe. Wir jonglieren momentan mit Zahlen rum, die man fast nicht kennt. Also 180 kennt man gerade noch so aus Corona-Zeiten, aber wenn wir dann noch die Gigaschulden mit dazu nehmen, bis zu 1 Billion Euro, die wir in den nächsten Jahren aufnehmen werden. Und wenn wir dann mal ganz kurz auf die Bundestagsdebatte gehen, die da heute war, alle haben sie nur vom Geldausgeben geredet. Alle haben beschrieben, jeder für seine Klientel, wie das Geld ausgegeben wird und was wir tolle Sachen machen. Nicht ein einziger hat über das Sparen geredet. Und das war das, was mir heute wirklich auf den Senkel ging und was mich ein bisschen erschüttert. Wir feiern uns fürs Geld ausgeben. Es ist wichtig, dass wir investieren. Wir haben eine Wirtschaftskrise, da muss irgendwie anspringen, da muss investiert werden. Aber das, was wir investieren, müssen wir woanders einsparen. Diese einfache Kaufmannsregel ist komplett flöten gegangen. Die geht gerade den Jordan, den Rhein oder die Spree runter. Also das ist schon dramatisch.
Merz hat dann nochmal gesagt, also er weiß ja durchaus, dass die Erwartungen hoch seien, wies dann aber darauf hin, dass ja so ein Land wie Deutschland ja auch kompliziert ist und so leicht gar nicht reformierbar.
Nein, meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland, unser Land, und das ist eine ehrliche Antwort, unser Land ist ein hochkomplexes Land und hochkomplexe Sachverhalte erfordern komplexe Antworten und nicht unterkomplexe Redensarten, wie wir sie hier heute Morgen gehört haben.
Also es ist alles sehr komplex, ja, stimmt schon, aber was sonst hat Merz erwartet, wenn er ein ganzes Land führen muss?
Ja, Überraschung, Überraschung, Überraschung. Politik ist kompliziert, wobei sie manchmal auch ganz einfach ist. Es ist nicht so kompliziert, wie der Kanzler sagt. Natürlich sind Probleme nicht einfach zu lösen. Es gibt keine einfache Formel, aber es ist ganz einfach. Man kann Veränderungen nur schaffen, wenn man sie auch macht. Jetzt muss man dieser Regierung zugutehalten, dass es Reformbeschlüsse gibt. Der Kanzler hat auch gesagt, im Prinzip Also er bat heute um Geduld. Nicht alles geht schnell.
Hat er atemlos aufgezählt geradezu, was alles auf den Weg gebracht worden ist.
Aber die Erwartungen, die ihm da zu hoch sind, die hat er ja selber geschürt mit sehr vielen Versprechen. Wir werden einen Stimmungsumschwung über den Sommer bekommen. Dann kommt der Herbst der Reformen. Also wer diese Erwartungen schürt, der muss sich dann auch daran messen lassen. Und offensichtlich hat er sich selbst die Latte zu hoch gehängt. Und man muss auch, also eins muss man ihm ja zugute halten, er ist es ja nicht allein. Er ist in einer Koalition, die ihn wirklich einschnürt. Also auf der einen Seite hat er die AfD-Brandmauer, mit der AfD kann er einfach auch nicht, das funktioniert nicht.
Obwohl in dem Wirtschaftsplan, den Weidel heute vorgestellt hat, waren so zwei, drei Punkte dabei, wo womöglich der eine oder andere Unionsabgeordnete gesagt hätte.
Da waren 8 Punkte dabei, wo die Unionsleute ja sagen, aber sie hat ja eben die anderen Sachen nicht aufgezählt, nämlich die alle nicht funktionieren mit dieser AfD, nämlich die Außenpolitik, die Europapolitik. Wir haben schon über Russland gesprochen. Das ist ein bisschen so, also das Appeasement, das stellen wir uns mal ganz kurz mal im Zweiten Weltkrieg vor. Es hat in Großbritannien so jemand geredet über die Deutschen und wir müssen jetzt bei den Deutschen kaufen. Geht überhaupt nicht, was die Frau da irgendwie macht. Das geht für
also die Brandmauer ist ein Problem, so, die Brandmauer.
Aber die SPD funktioniert halt gar nicht und die ist ein Klotz am Bein, eine 15%-Partei, die eine Macht hat, die einen Hebel in dieser Koalition hat, die jetzt auch zum Scheitern führen kann. Und die Frage ist, kann Merz die Reformen, die er machen will und machen muss, und von denen er fest überzeugt ist, dass er die machen muss, kann er die mit dieser SPD machen? Und da würde ich mal mehr als 3 Fragezeichen hintersetzen. Auch nach heute übrigens.
Ja, er sprach dann auch noch den US-Friedensplan, du hast es vorhin auch schon angesprochen, den US-Friedensplan für die Ukraine an.
Ja, wir wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Doch ein zwischen Großmächten verhandeltes Abkommen ohne die Zustimmung der Ukraine und ohne die Zustimmung der Europäer wird keine Grundlage sein für einen echten, tragfähigen Frieden in der Ukraine.
So, und da hat es heute brisante Informationen gegeben nochmal. Offenbar war der ursprüngliche 29-Punkte-Plan gar nicht von den USA geschrieben worden, wie angenommen, sondern weitgehend von Russland. Und das hat ein geheimer Mitschnitt von Telefonaten ergeben.
Ja. Irgendjemand hat mitgehört und siehe da, nicht nur die Amerikaner können mithören, nicht nur die Russen können irgendwie mithören, offensichtlich auch andere. Und da wird deutlich, dass der Plan aus dem Kreml stammt und da wird auch deutlich, dass der Mann, der für Putin, für Trump mit Putin verhandelt, nämlich Herr Witkoff, dass der sogar Tipps gegeben hat, wie Putin mit Herrn Trump umzugehen hat und wie es am besten funktioniert. Also da fragt
und da hat er schon. Und da hat er einen Gesprächspartner auf der anderen Seite gehabt, der heißt Kirill Dmitriev. Und da haben wir ein Foto, sehen wir hier die beiden zusammen im Mai oder April dieses Jahres in St. Petersburg. Und Dmitriev da im Hintergrund ist sozusagen Putins Witkoff sozusagen.
Sogar noch mehr. Der ist ein Investmentbanker in den USA.
Also der hat in Stanford studiert, in Harvard studiert, hat bei Goldman Sachs gearbeitet, bei McKinsey gearbeitet. So, jetzt weiß man natürlich nicht.
Für wen? Also die Frage ist, also wenn du so eine Position an Putins Hof hast, dann hast du nicht einfach so mal in den USA gelebt. Sondern ja, aber dann bist du da hingeschickt. Und bei dem stinkt alles nach Geheimdienst. Sonst, also er ist auch zurückgegangen nach Russland und er leitet den Investmentfonds des Kreml. Das ist eigentlich so eine Art Zukunftsfonds. Da liegen, also das ist quasi Putins Schatz. Putins Schatztruhe. Der Mann sitzt in Putins Schatztruhe oder drauf und der achtet darauf, was mit diesem Geld passiert. Und das wirst du nicht einfach als Rückkehrling, die man nicht trauen kann. Das stinkt nach Geheimdienst und das dürfte ein Geheimdienstmann sein. Sonst wirst du an Wladimir Putins Hof einfach schlicht und ergreifend nichts. Das ist eine Geheimdienstklicke, die diesen Staat da übernommen hat. Und ja, der Mann hat ganz offensichtlich ganze Arbeit geleistet und der Plan las sich ja von Anfang an so wie Putins Wunschliste und ganz offensichtlich war es auch so.
Ja, genau. Und mehr oder weniger diktiert worden den Amerikanern dann. Sie haben es 1:1 übernommen. Also, spannender Tag heute gewesen. Morgen ist Koalitionsausschuss. Da geht es dann auch nochmal weiter. Das wird aber eher eine Abendveranstaltung werden.
Nachtveranstaltung,
20 Uhr. Oder eine Nachtveranstaltung. Ja, alles ganz hochkomplex und vertraulich natürlich.